Amen.
Amen. Nimmst du das noch mit? Ja, heute Kurzpredigt und das bei mir, wo ich sowieso schon immer meine eine Stundenpredigt auf eine halbe kürzen muss. Jetzt muss ich eine halbe Stundenpredigt auf eine 15-minütige Predigt kürzen und ich werde mein Bestes geben und ich brauche wirklich den Heiligen Geist jetzt, dass er mir die richtigen Worte gibt. Genau. Ja, Dave hat es ja schon angekündigt, wir haben jetzt einen Start von einer neuen Serie, Jona. Und Jona, das ist ja eigentlich ein Buch, das die meisten Christen kennen, weil das einem mindestens als junger Christ oder in der Kinderstunde oder irgendwann später begegnet, weil eben da dieser Walfisch vorkommt. Aber ich glaube auch, dass viele Nicht-Christen die Geschichte kennen, als die Geschichte von dem Mann, der vier Tage in dem Magen eines Fisches überlebt hat. Und ich habe jetzt schon zwei Kollegen erzählt, dass wir über Jona predigen, 7 Predigten. Dann kriegt es immer so ein langes Gesicht, weil das Buch hat ja eigentlich nur 4 Kapitel. Wie kann man 7-mal über ein Buch predigen, das eigentlich nur 4 Kapitel hat? Und da wollen wir euch hineinnehmen in diese Story von Jona. Und wer sich erinnert, weiß vielleicht noch, im Oktober letzten Jahres hat David schon mal über Jona gepredigt und jetzt nochmal 7 Predigten. Es kommt einfach daher, dass wir uns überlegt haben, Mensch, wo stehen wir gerade als Krishona Amriswil? Und haben festgestellt, dass in diesem Buch Jona ganz viele theologische, gesellschaftliche und soziale Aspekte drin stehen, die sehr gut auf unsere Situation hier in Amriswil, in der Krishona, aber auch in der Schweiz zutreffen. Und deshalb wollen wir uns mal etwas genauer mit diesem Buch auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, ob du weißt, dass Jona ein Prophet im Alten Testament ist, der nicht nur im Buch Jona erwähnt wird, sondern schon im 2. Buch Könige. Kapitel 14, Vers 25, da steht schon, da war ein Prophet, Jona, der Sohn des Amittai, steht das gleiche im Buch Jona drin. Und er lebte in der Zeit ungefähr um 750 vor Christus, eine Zeit, in der Jerobeam, der zweite König im Nordreich in Israel war und in der eine sehr gewalttätige und veränderungsvolle Zeit war, weil die Assyrer eine sehr brutale Nation aufstrebend war, die die Länder um sich herum unterworfen hat. Und in dieser Zeit lebt Jona, übrigens 722, dann haben die Assyrer dann auch das Nordreich Israel zerstört. Also wir schauen uns diese Geschichte an von Jona und letztendlich kann man die Geschichte ja ganz einfach in 4 Schritten erzählen. Prophet bekommt Auftrag, Prophet rennt weg, Prophet kommt zurück, Prophet führt Auftrag aus. Das ist eigentlich die Kurzform von dem Buch Jona. Und ich möchte auch sagen, dass vieles von dem, was wir in den nächsten Wochen hier predigen werden, aus diesem Buch stammt. Ein Buch von Tim Keller. Leider gibt es das nur auf Englisch, aber wer Englisch versteht und da auch ein bisschen reinlesen möchte, der kann sich hier dieses Buch zulegen. The Prodigal Prophet heißt das. Und ich komme gleich nochmal darauf zurück, was es mit dem Titel auf sich hat. Interessanterweise ist das Buch Jona in der hebräischen Bibel in einem sehr anspruchsvollen literarischen Stil geschrieben. Also im Gegensatz zu einem Buch, wo man jetzt als Märchen bezeichnen würde, das sehr einfach geschrieben ist, sehr einfache Beschreibungen, sehr einfache Bilder, ist das Buch Jona in einem sehr literarisch hochwertigen Ausführung verfasst. Und ich sage das deshalb, um kurz mal auf den Walfisch in dieser Geschichte einzugehen. Eigentlich passt diese Geschichte mit dem großen Fisch, eigentlich ist es ja ein großer Fisch, aber lasst mich einfach Walfisch sagen, es geht einfacher. Eigentlich passt diese Geschichte mit dem großen Fisch gar nicht in ein literarisch anspruchsvolles Buch rein. Und deshalb tun sich einige Leute schwer, die ganze Geschichte für bare Münze zu nehmen, weil sie sagen, das ist doch völlig unmöglich, dass ein Mensch von einem großen Fisch verschluckt wird, 3 Tage dort im Magen überlebt und dann rauskommt und dann weiterleben kann. Das Problem ist nur, wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann wird es grundsätzlich schwierig, überhaupt die Bibel für bare Münze zu nehmen. Weil wenn wir anfangen zu sagen, also das kann ich jetzt nachvollziehen, das verstehe ich, hier habe ich so meine Anfragen und nee, also das ist jetzt völlig unglaublich, also das glaube ich jetzt wirklich nicht. Dann fangen wir an zu entscheiden, was in der Bibel wahr ist und was nicht wahr ist. So hat übrigens kritisch-historische Theologie angefangen. Sie haben sich angeguckt, was könnte möglich sein und was ist eher unrealistisch. Und das ist gleich schon der erste Schritt dazu zu sagen, naja, jetzt mache ich mir mal Gedanken darüber, was ich aus der Bibel glauben möchte. Die gute Nachricht, wie wir mit dem Walfisch umgehen können, ist ganz einfach. Wenn du an die Existenz eines Gottes glaubst, wenn du daran glaubst, dass die Geburt Jesu eine Jungfrauengeburt war, wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, dann sind diese Punkte viel unwahrscheinlicher, als dass einer 3 Tage in einem Fisch überlebt. Und dann kann man auch die Geschichte mit dem Fisch wörtlich nehmen. Amen. Amen. Gut, Pina, merci vielmals. Also, was ich sagen möchte, hey, lasst euch einfach nicht von dem Walfisch ablenken. Es lohnt sich nicht. Es gibt viel wichtigere Dinge in dem Buch Jona. Und wir wollen wirklich glauben, dass Gott uns sein Wort gegeben hat und dieses Wort ganzheitlich für uns ist und wahr ist und richtig ist. Genau, zurück zu diesem Buch, Timothy Keller, The Prodigal Prophet. Wer des Englischen mächtig ist, der weiß, dass die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas Kapitel 15 auf Englisch The Prodigal Son heißt, der verschwenderische Sohn. Und das Buch hier heißt The Prodigal Prophet, der verschwenderische Prophet. Und das kommt nicht von ungefähr. Wenn wir mal ganz kurz in die Geschichte vom verlorenen Sohn einsteigen, dann geht es da um eine Geschichte, wo ein junger Mensch sich sein Erbe auszahlen lässt, um sich von seinem Vater unabhängig zu machen. Er läuft davon von seinem Vater und mit diesem Davonlaufen weist er all die Werte, all die Überzeugungen, alles das, wofür der Vater steht, von sich und macht sich aus dem Staub. Und auf der anderen Seite ist dort dieser ältere Sohn, der sich immer an die Regeln des Vaters hält, der immer versucht, schon im vorlaufenden Gehorsam die Dinge, die der Vater vielleicht von ihm erwartet, zu tun. Und als dieser jüngere Bruder zurückkommt und der Vater gegenüber diesem jüngeren Bruder Barmherzigkeit zeigt, einen Tobsuchtsanfall bekommt, weil er es für ungerecht findet, dass doch er, wo er immer alles tut, was der Vater will, scheinbar nichts vom Vater zurückbekommt und der den Vater im Stich gelassen hat, jetzt plötzlich Gnade erfährt. Und in diesem Gleichnis wird es offensichtlich, dass beide Söhne sich nicht der Liebe des Vaters bewusst waren. Der eine ist davongelaufen, hat gedacht, ich muss auf eigene Faust schauen, dass es mir gut geht. Und der andere, der hat immer im vorlaufenden Gehorsam alles schon erfüllt, um ja nicht beim Vater anzuecken. Lass uns noch mal ganz kurz beim älteren Sohn bleiben. Also hier ist ein Mensch, der in der Gegenwart des Vaters lebt und bei dem wir sehen, dass die Schwelle zwischen Gehorsam und Gesetzlichkeit ziemlich niedrig ist. Auch wir ticken in der Regel dazu, Gott mit unserem Verhalten gefallen zu wollen. Und viele von uns entdecken sich vielleicht auch in der Predigtserie an dem Punkt, wo wir versuchen, Gott durch unser gutes Verhalten zu beeinflussen. Ja, manchmal versuchen wir sogar, Gott durch unser gutes Verhalten zu kontrollieren. Und jetzt sagt ihr vielleicht gleich, nein, also das bin ich nicht, also ich versuche doch nicht Gott durch mein gutes Verhalten zu kontrollieren, wie kommt er gerne darauf? Und ich möchte euch mal ganz kurz erinnern an eine Lebenskrise, die ihr irgendwann mal hattet, eine große Lebenskrise oder eine kleine Lebenskrise. Eine große kann sein, irgendeine schwere Krankheit, eine kleinere vielleicht, ein großes Küchengerät geht kaputt oder wir haben einen Unfall mit dem Auto, mit dem Velo. Und wie schnell schleichen sich da so Gedanken ein wie, Mensch Gott, jetzt habe ich gerade angefangen, ganz regelmäßig die Gemeinde zu unterstützen finanziell. Und jetzt passiert mir sowas. Mensch Gott, jetzt habe ich gerade angefangen, vor ein paar Wochen mal richtig zu sagen, ich fange wieder an, in der Bibel zu lesen und ich lese regelmäßig jeden Tag in der Bibel und bete und jetzt geht der Kühlschrank kaputt. Ein paar hundert Franken. Ja, so ticken wir. So ticken wir. Versteht ihr? Und wir denken, dass wir durch das gute Verhalten, das wir an den Tag legen, dass wir Gott kontrollieren und beeinflussen können und dass uns doch bitte nichts Böses mehr passiert. Also das, was hier der ältere Sohn in diesem Gleichnis tut, nämlich vorlaufenden Gehorsam gegenüber dem Vater, damit er Gutes bekommt vom Vater, da sind wir, ihr Lieben, nicht weit weg davon in unserem Denken und müssen uns eigentlich immer wieder ertappt fühlen, dass wir denken, Mensch, wir sind Christen, wir leben so gut, da darf doch nichts Schlimmes passieren. Egal, wie wir die Geschichte von den Brüdern betrachten, auch wir machen uns immer wieder in unserem Verhalten von Gott abhängig. Entweder haben wir ein schlechtes Bild von Gott und wir sagen, ach, mit Gott kann ich nichts anfangen, da will ich nichts von wissen, der ist irgendwie so ein grauer Alter und dem kann ich, hat mit mir nichts zu tun. Oder wir strengen uns an, um Gott ja zu gefallen, um allen Schaden von unserem Leben abzuhalten, alle Schicksalsschläge. Und wenn es dann doch passiert, dann sagen wir, Gott, warum lässt du das zu? Wir tun doch so viel für dich. Wenn wir uns also diesem Buch Jona widmen, dann sehen wir darin quasi in einem Buch die Geschichte dieser beiden Brüder. In den ersten beiden Kapiteln lesen wir, wie Jonas wegläuft von dem Vater oder von dem Auftrag Gottes, wie er wegläuft, genau in die andere Richtung sich aufmacht und sagt, nein Gott, mit dem Auftrag habe ich nichts zu tun. Und Gott geht ihm nach. Gott lässt es zu, dass etwas passiert, was den Jona zur Umkehr führt. Er hat immer noch seine schützende Hand auf ihm. Dort im Wal kommt Jona zu sich und sagt, was mache ich hier für einen Mist? Gott, du bist doch so gut. Wie kann ich das, was ich da angestellt habe, wieder in Ordnung bringen? Das ist der jüngere Sohn. Kapitel 1 und 2. Und dann sagt Jona, okay Gott, dann führe ich eben diesen Auftrag auf. Er macht sich auf nach Ninive, die Hauptstadt von Assyrien. Predigt dort. Nimmt in einem gewissen Abstand Platz, um jetzt zu sehen, wie das Gericht Gottes über diese Stadt kommt. Und das Gericht kommt nicht, weil Gott vergibt, weil Gott gnädig ist, weil Gott Menschen liebt und möchte, dass sie errettet werden. Und Jona bekommt einen Tobsuchtsanfall. Gott, wie kannst du so gut zu solch bösen Menschen sein? Sind wir nicht auch manchmal so, wir denken, warum geht es den Nichtgläubigen manchmal so gut? Dickes Auto, dickes Haus, guten Job. Leute, wir können nicht ins Herz sehen, aber wir sind nicht weit weg von dem, wie Jona drauf ist. Und das ist die Linie, die rote Linie, die uns in den nächsten Wochen begleiten wird. Die rote Linie heißt das Geheimnis der Gnade Gottes. Das Geheimnis der Gnade Gottes. Versteht ihr, wir tun die Dinge, die Sünde bedeuten. Wir tun Dinge, die uns von Gott trennen. Wir sagen, Gott, ich weiß es besser, da habe ich jetzt nichts mit dir zu tun. Und wir tun Dinge, die uns nicht gut tun. Und wir laufen von Gott weg. Und Gott kommt und vergibt uns und nimmt uns an. Hält uns fest. Und dann kommen wir in eine Gesetzlichkeit, in eine Selbstgerechtigkeit, wo wir Gott beeindrucken wollen durch das, was wir tun. Und Gott sagt, hey, musst du nicht machen. Ich liebe dich, wie du bist. Und Gott nimmt diese Zeiten und hält wie einen göttlichen Spiegel vor uns, um uns selbst zu erkennen, um zu sehen, wie es in uns aussieht. Er kommt mit der Taschenlampe seiner Liebe in unsere Herzen, und leuchtet unsere Herzen wohlwollend aus und sagt, hey, den Mist, den kannst du liegen lassen. Das kannst du loslassen, das brauchst du nicht. Du brauchst A, nicht von mir wegzulaufen und du brauchst B, nicht um deine Gerechtigkeit kämpfen. Ich hab's für dich gemacht. Ich bin da. Ich habe alles getan. Das ist das Geheimnis der Gnade Gottes, dass er alles getan hat, ohne dass wir etwas dazu fügen können. Das ist das Geheimnis Gottes, der Gnade Gottes. Und heute, der Einstieg, wird sein, dass wir uns dieser Taschenlampe der Liebe Gottes stellen, hier im Gottesdienst, dass wir Zeit haben, wo wir für uns beten lassen können, wo wir Zeit haben für Gemeinschaft, Abendmahl, Sündenbekenntnis, wo wir das wirklich mal tief in uns aufnehmen dürfen und sagen dürfen, Herr, ich habe dieses Geheimnis deiner Gnade nicht begriffen. Hilf mir, es zu erfassen. Ich sage bewusst nicht verstehen, weil verstehen können wir es nicht. Hilf mir, es zu erfassen, was deine Gnade ist. Darum geht es heute. Ich lade euch ein, wirklich euch auf den Weg zu machen. Keiner von uns ist besser, keiner ist auch nicht schlechter. Aber wirklich die Begegnung mit Gott heute Morgen zu suchen, so wie wir das auch schon in anderen Gebets- und Anbetungsgottesdiensten getan haben. Und ich möchte euch bitten, vom Team schon vorzukommen. Herr, ich danke dir für die 15 Minuten, die ich einhalten konnte. Das ist Gnade. Wir werden jetzt ein Instrumentalstück hören. Und ich lade dich ein, das aufzugreifen, was Dave zur Begrüßung gesagt hat. Wirklich deine Erwartungen Gott auszudrücken. Gott spricht zu mir. Gott handle an mir. Gott begegne mir. Einfach, dass du jetzt in dem Lied, das, in dem Instrumentalstück, das gespielt wird, dass du vor Gott kommst, ganz in Stille, ganz in Ruhe. Und heute Morgen einen Deal, einen Bund oder ein ins Zwiegespräch mit Gott gehst, zu sagen, Herr, ich brauche dich. Begegne mir. Und wir aus dem heraus dann in eine Zeit des Gebets, der Anbetung, des Handelns, der Bewegung dann gehen. Herr, und ich bete, dass du jetzt kommst, Herr, dass wir wirklich unser Herz aufmachen, unseren Geist auf Empfang stellen. Komm und sprich hinein in unser Herz. Wir wollen nehmen von dir Fülle um Fülle, Gnade um Gnade, Liebe um Liebe. Begegne uns in deiner Liebe. Danke, Jesus. Amen.